Ja, hallo, ich bin André Neu und ich bin beim Bermudafunk auch Redakteur und ich beschäftige mich momentan mit dem großen Streik bei der BASF 1924. Und in dem Zusammenhang habe ich verschiedene Recherchen gemacht, um dieses Ereignis nochmal in den Vordergrund zu holen, weil das ein besonderes Ereignis ist. Bei dem Streik, der 2 Monate ging 1924, hat die Ludwigshafener Polizei tatsächlich auch auf die Streikenden geschossen und es kamen mehrere Menschen um bei dieser Auseinandersetzung vor dem Werkstor. Und das andere, was besonders ist an dem Streik 1924, ist, dass die BASF die ganze Belegschaft entlassen hat. Also es waren knapp 20.000 Menschen, die im Rahmen des Streikes gegen die Einführung des 9-Stunden-Tags von der BASF entlassen wurden. Ja, und das fand ich ja schon ein sehr beachtliches Ereignis und habe mal geschaut, was dazu publiziert wurde. Und es gibt da ein sehr umfangreiches Buch vom Dieter Schiffmann, das heißt Von der Revolution zum 9-Stunden-Tag. Und das beschreibt auch so die Konflikte, die in den Jahren 1918 bis 1924 in der BASF zwischen den Arbeiterinnen und der Werksleitung bestanden haben. Also es war nicht der erste Streik, sondern in den 20er Jahren gab es eine ganze Welle von Massenprotesten in Ludwigshafen und speziell auch bei der BASF. Und ich glaube, das ist auch im historischen Kontext ein bisschen zu sehen, weil die Situation für die Menschen, die in der Zeit gelebt haben, extrem anstrengend waren. Es war eine Nachkriegszeit, also nach dem Ersten Weltkrieg mit 11 Millionen Kriegsopfern. Gab es eine starke Auswirkung auch natürlich auf das soziale Leben der Menschen in den betroffenen Ländern, speziell auch in Deutschland damals. Dazu kommt noch, dass Ludwigshafen zu der Zeit französisch besetzt war und im Rahmen der Reparationszahlungen die Alliierten versucht haben, ihre Kriegsschäden sich vom Deutschen Reich bezahlen zu lassen. Das war also eine spezielle Situation und es kam noch als drittes die sogenannte Inflation dazu, dass es eine massive Geldentwertung gegeben hat in der Zeit und die Menschen halt extrem darunter leiden mussten. Das heißt, es war eine große Armut und auch Hunger da. Und was man sich auch nicht vorstellen kann, ist, dass die Arbeitsbedingungen vor 100 Jahren auch extrem waren. Zum Beispiel 6 Tage Urlaub, 6 Tage Woche. Also das war schon, glaube ich, auch für die Menschen eine extreme Belastung. Und bei der BASF im Großbetrieb hier, damals über 20.000 Beschäftigten, gab es sehr viele ungelernte Menschen. Also Leute, die keinen Beruf gelernt haben. Die haben auch eine extreme Fluktuation im Werk gehabt. Es sind tausende Leute eingestellt worden und auch wieder gegangen, weil auch die Arbeitsbedingungen zu der Zeit in dem Werk ja sehr extrem waren. Es gibt Zitat, Zuchthaus Annelien ist ein Wort gewesen, das nicht ich geprägt habe, sondern das habe ich als Zitat in der Pfälzischen Post gefunden. Das ist eine Zeitung, die ist damals von der SPD rausgegeben worden. Und auch die SPD oder Teile der Gewerkschaftsaktiven haben also auch diese Arbeitsbedingungen als extrem, extrem krass empfunden oder so. Die Leute haben zum Teil mit ihren eigenen Händen in den Chemikalien gewühlt und der Arbeitgeber hat auch versucht, die Menschen relativ schnell auszutauschen, dass quasi Folgeschäden durch die Arbeit in der Chemie bei den Menschen nicht so schnell bemerkbar sind. Ja, jetzt das vorweg ist natürlich jetzt eine lange Geschichte oder auch schwierig und ich glaube, ja, mit der Veranstaltung, die wir da am 6. März vorhaben, also Veranstalter sind die Naturfreunde Ludwigshafen und ATTAC, die ATTAC-Bezirksgruppe Mannheim-Ludwigshafen, wollen wir einfach mal nochmal dran erinnern, was das bedeutet für die Menschen, damals in Lohn und Brot gestanden zu haben und also auch die Situation der Arbeitskämpfe einfach mal kurz beleuchten. Das versuchen wir halt mit zum Vortrag, einer szenischen Lesung zu machen. Das heißt, es gibt so ungefähr 90 Minuten Programm, wo dieser historische Ablauf des Streiks anhand der verschiedenen Dokumente, die es gibt, beschrieben wird. Und es werden Auszüge zum Beispiel aus den Stadtratsprotokollen vom 25. März 1924 vorgestellt und gelesen. Das ist so kurz der Ablauf der Veranstaltung. Ja, wir waren gestern zusammengesessen und haben nochmal irgendwie das Revue passieren lassen. Ich habe da ein Skript geschrieben, das hat über 40 Seiten mittlerweile. Und wir haben halt gemerkt, das geht gar nicht. Wir haben versucht, ja, wo kürzen wir? Dann hatten wir eine enorme Diskussion, weil es alles so spannend ist und so umfangreich, dass es auch schwierig ist, es einfach zu kürzen und kompakt zusammenzufassen. Vor allem, wenn man auch nochmal auf diese ganzen Protagonisten eingehen will, die in dieser Zeit aktiv waren. So Mannheim-Ludwigshafen war tatsächlich so eine rote Hochburg, in Anführungsstrichen, der Arbeiterinnenbewegung. Es gab da die verschiedenen politischen Kräfte links von der SPD, die heute auch vergessen sind und keiner mehr kennt. Ja, zum Beispiel die FAUD, die Freie Arbeiterunion Deutschlands, die hat einen Schwerpunkt auch in Ludwigshafen gehabt, in Mannheim. Genauso die Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands, das ist eine rätekommunistische Organisation, die war links von der KPD. Und natürlich auch die KPD, die damals aus der USPD entstanden ist, also eine Abspaltung von der SPD, von den Kräften, die gegen Kriege waren im Ersten Weltkrieg, um den Spartakusbund, die sich als Partei da aufgestellt haben und in Ludwigshafen und Mannheim starken Einfluss auf die Arbeiterinnen hatten. Und damals in der Zeit, also bei dem 24er-Streik, auch eine tragende Kraft waren in dem Streik. Was auch noch speziell interessant ist, ist, dass damals die Gewerkschaften jetzt keine Einheitsgewerkschaften waren, sondern eher so Richtungsgewerkschaften. Und der Vorläufer von der IG Chemie Papier Keramik, der Fabrikarbeiterverband, der hat sich gespalten anhand der Arbeitskämpfe, die auch in der BASF stattgefunden hatten in der Zeit. Und es gab einen neuen Verband, der quasi maßgeblich diesen 24er-Streik organisiert und angetrieben hat. Also ich finde, das waren berechtigte Forderungen. Da gibt es heute einen Streit auch darüber. War das wirklich so wichtig und sinnvoll, diesen Arbeitskampf zu führen? Traditionellen Gewerkschaften haben es abgelehnt. Die haben gesagt, wir haben kein Geld in der Streikkasse, um den Kampf zu führen. Die anderen haben gesagt, das ist das Sakrileg, die Errungenschaft der Novemberrevolution in Frage zu stellen, also den 8-Stunden-Tag aufzugeben und zu sagen, man akzeptiert diesen 9-Stunden-Tag, der im Dezember 1923 von der damaligen Reichsregierung beschlossen wurde. Und die BASF war tatsächlich so ein Betrieb, die das als Pilotbetrieb durchgesetzt haben. Also die anderen Kräfte, Arbeitnehmerverbände haben schon genau geschaut, kriegt es die BASF durch und dann kann man das natürlich auch in die anderen Betriebe mit übernehmen. Ja, war für mich ein tolles Projekt. Ich arbeite seit einem guten halben Jahr dran, seit August, bin das erste Mal in die Archive gegangen und habe geschaut, was gibt es alles an Publikationen und habe gemerkt, ja gut, mir reicht die Zeit eigentlich nicht, um das irgendwie als Amateurhistoriker in Anführungsstrichen in meiner Freizeit überhaupt alles ordentlich aufzubereiten und das auch entsprechend zu präsentieren. Man kann da sich auf jeden Fall nochmal massiv reinarbeiten und ich glaube, das wäre auch ein tolles Projekt, das weiter zu verfolgen, weil jetzt auch nochmal Grundlagen geschaffen wurden, da Sachen zusammenzutragen, also vor allem auch das Buch von Dieter Schiffmann, das allerdings, sagen wir mal, diese Originalquellen zwar erwähnt, aber man diese Dokumente gar nicht sieht, sondern man muss sich die Dokumente besorgen. Und das war auch nochmal eine Herausforderung, zum Teil die alten Zeitungen irgendwie aufzutreiben und ja, da zum Beispiel auch mitzubekommen, wie wird es bewertet von anderen. Und was auch schwierig ist, es gibt eigentlich im Endeffekt fast keine O-Töne mehr von Leuten, die diese Ereignisse beschreiben aus den unterschiedlichsten Standpunkten. Das macht das Ganze auch nochmal schwieriger, das auch nochmal einzuordnen und zu bewerten. Ja, also ergänzend kann ich sagen, ich habe in verschiedenen Archiven nachgeschaut, also vor allem Stadtarchiv in Ludwigshafen. Insgesamt ist die Quellenlage sehr dünn, weil halt auch viele Unterlagen nicht mehr da sind. Wo ich noch nicht dazu gekommen bin, das wird bestimmt sehr spannend sein, ist tatsächlich nochmal eine Anfrage auch an die BASF zu stellen, weil ich gehe davon aus, dass sie mehr Material noch haben, als in manchen Archiven noch zu finden ist. Ja, und ansonsten, das Bayerische Staatsarchiv ist da nochmal interessant, weil halt die Pfalz auch nicht nur französisch war, sie war Teil des Bayerischen Staats gewesen. Und auch die politischen Abgeordneten waren Teil des Bayerischen Landtags zum Beispiel. Oder ja, die Staatsregierung hat auch die Pfalz damals halt mitbestimmt. Mir wurde tatsächlich auch nochmal zugearbeitet, beziehungsweise ich habe Anfragen gestellt, zum Beispiel ans Institut für Syndikalismusforschung und habe da Zeitungen aus den 20er Jahren bekommen, wie den Syndikalisten zum Beispiel, wo auch Artikel über die Streiklage waren. Ich habe beim Archivum auch nachgeguckt, gibt es zum Beispiel eine Mannheimer Zeitung, die in der Zeit publiziert hatte. Da waren auch mehrere Artikel drin zu finden. Und das Pannekoek-Archiv in Belgien war da sehr interessant. Da gibt es diese kommunistische Arbeiterzeitung der Zeit damals. Und da gab es auch mehrere Artikel über den Streikverlauf und auch über die Einschätzung der unterschiedlichen Protagonisten. Und das fand ich eigentlich dann auch toll, die unterschiedlichen Positionen nochmal zu sehen. Zum Beispiel die Pfälzische Post, sozialdemokratisch geprägt, kommunistische Zeitung, diverse linke Abspaltungen bzw. andere starke Organisationen wie die FAU oder so als Anarchisten, die mit einem anderen Selbstverständnis quasi auch Arbeitskämpfe bewertet haben oder gesehen haben aus ihrer Sicht. Warum ist es interessant, sich damit heute zu beschäftigen? Ich sehe viele Parallelen zu vor 100 Jahren. Also wir tun auch diesen Vortrag tatsächlich mit aktuellen Zeitungsmeldungen starten. Und zwar geht es zum Beispiel um die Stigmatisierung der Hemshöfer Bevölkerung, die heute stattfindet, wie vor 100 Jahren. Und zum Teil sind auch viele Parallelen wieder neu zu entdecken, wie die sogenannten Monteursunterkünfte. Also das Thema Wohnungsnot und Wohnungsmangel und Unterkunft ist ähnlich aktuell wie vor 100 Jahren. Und auch viele andere Fragen, wie verhält man sich im Betrieb, wenn Veränderungen stattfinden, also wenn der Arbeitgeber Dinge verändern will oder was können Arbeitnehmerinnen tun, um auf solche Sachen zu reagieren. Und das andere war nochmal so eine persönliche Geschichte. Mein Großvater hat damals Werksverbot bekommen, der war auch Aktivist gewesen und ich gedacht, das ist auch nochmal so ein Ding, das persönlich nochmal irgendwie aus der Familienhistorie zu begutachten und als letztes nochmal die Menschen zu erinnern, die im Endeffekt bei diesen Konflikten die Verliererkarte hatten. Zum einen halt betroffen waren, weil sie tatsächlich erschossen wurden. Es gab auch eine größere Anzahl von Schwerverletzten bei diesen Auseinandersetzungen. Und es gab eine sogenannte schwarze Liste, dass halt viele Menschen ihren Arbeitsplatz verloren haben, weil sie sich einfach eingesetzt haben für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen.